Bevor wir heute in die Folge reinstarten, eine wichtige Triggerwarnung. Wir sprechen nämlich unter anderem auch über das Thema Fehlgeburten. Und ja, wenn dich das Thema persönlich sehr trifft im Moment, überleg dir bitte, ob du die Folge heute hören möchtest oder vielleicht doch lieber zu einem späteren Zeitpunkt. Da darfst du sehr gut für dich selber sorgen. Ansonsten, für alle, die jetzt hören möchten, ich freue mich sehr, denn heute ist Wada bei mir. Sie ist Apothekerin, hat also Pharmazie studiert, begleitet Paare und Frauen auf ihren Kinderwunschweg mit ganz viel Herz, leider auch Erfahrung und ganz viel sachlicher Kompetenz, wie ich finde. Und weil wir so viel gesprochen haben, wird es wieder mal 3 Folgen geben. Heute starten wir mit Teil 1, nächste Woche Sonntag kommt Teil 2. Das sind die beiden Folgen, in dem Wada uns auf ihre ganz persönliche Reise mitnimmt, mit ihren ganzen Höhen und Tiefen. Und im dritten Teil sprechen wir dann ganz konkret über ihre Arbeit als Kinderwunschbegleiterin und vor allem auch, was sie aus ihrer Praxis anderen Paaren mit auf den Weg gibt. Und jetzt geht's los. Wir starten jetzt rein. Ich will gar nicht mehr viele Worte verlieren. Wir starten jetzt einfach mal in die Folge.
Googlest du öfter Eizellen, Hormone und Schwangerschaftstest als Urlaubsziele? Fragst du dich, wie etwas so Natürliches so kompliziert sein kann? Dann willkommen bei Hallo Wunschkind, dem Podcast für alle, die noch warten. Ich erzähle dir, wie es bei mir wirklich war. Ich rede mit anderen Frauen, die genauso wissen, wie sich Kinderwunsch anfühlt, im Real Talk und in der virtuellen Mädelsrunde. Du stellst deine Fragen und ich gebe dir ehrliche Antworten. Und wenn es ganz tricky wird, holen wir uns Profis dazu, die uns genau das erklären, was wir alle wissen möchten. Und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Liebe Wada, ich freue mich total, dass du da bist, dass du dir die Zeit vor allem auch genommen hast, denn du bist ziemlich viel beschäftigt. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass wir heute über deine eigenen Erfahrungen sprechen werden und im zweiten Teil sprechen wir auch über deine Arbeit, über die Dinge, die du deinen Paaren mitgibst, wie du sie unterstützen kannst. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich einfach, dass du heute da bist, um mit mir darüber zu sprechen.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und ich freue mich auch total drauf und ja, wir starten einfach.
Wir starten einfach, genau. Du bist Apothekerin und hast selber 4 Kinder. Das heißt, wir haben schon diese Brücke von eigener Erfahrung auch zum zweiten Expertin, natürlich nicht nur als Apothekerin, sondern du hast dich ja da in dem Thema auch weitergebildet. Was hast du genau gemacht?
Also ich habe ja Pharmazie studiert, war dann in der Apotheke tätig, aber das war alles vor dem Kinderwunsch. Und als wir dann den Kinderwunsch hatten, habe ich erstmal gedacht, ich wende mich an die Experten, bedeutet an die Reproduktionsmediziner, Gynäkologen, die werden wissen, was sie tun. Und musste aber mit der Zeit musste ich feststellen, dass wenig proaktiv angeboten wurde. Also die Ärzte haben einfach wenig Zeit für uns gehabt. Es war immer begrenzt auf 15, 20 Minuten. Man hat immer gemerkt, die haben sich vorher auch gar nicht mit unseren Werten und Befunden auseinandergesetzt. Und während der Kinderwunschzeit, die ging bei uns 5 Jahre und die war sehr intensiv. Wir hatten auch einige Fehlgeburten, aber darauf gehen wir dann auch noch ein. Und was mich gestört hat oder was ich einfach nicht verstehen konnte, war, dass mit jeder Fehlgeburt dann gesagt wurde, ach, wir könnten doch noch das und das tun, ach, wir könnten doch noch das und das anpassen. Und ich dachte mir immer, warum bekomme ich die komplette Therapie, wie sie im Optimalfall sein sollte, erst nach 4 Fehlgeburten, konnte ich nicht verstehen. Und selbst dann war es auch noch nicht ausgeschöpft und auch nicht sinnvoll für uns vorbereitet, sodass ich mich dann irgendwann habe ich dann selbst sehr viele Ärzte kennengelernt, die auch so ein bisschen ganzheitlich unterwegs waren, aber auch schulmedizinisch. Und die haben auch Weiterbildungen angeboten. An denen habe ich teilgenommen. Und irgendwann nach der 4. Fehlgeburt, als es dann auch von der Kinderwunschklinik aus hieß, sie können uns da gar nicht mehr weiterhelfen, dachte ich, so es reicht, ich setze mich mal selbst damit auseinander und erstelle meinen Therapieplan, natürlich gemeinsam mit Gynäkologen, die etwas von dem Therapieplan halten und mich da unterstützen. Und so haben wir es dann gemacht. So haben wir den allerletzten Versuch, also es war tatsächlich für mich gedanklich der allerletzte Versuch, vorbereitet und der hat dann auch funktioniert.
Das heißt, ihr seid erstmal am Anfang wahrscheinlich ohne Hilfe in den Kinderwunsch reingestartet. Ihr hattet einen Kinderwunsch, ne? So ja. Wie das halt klassischerweise ist. Und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man merkt, irgendwas läuft hier nicht oder falsch. Irgendwie funktioniert da gerade nichts.
Genau. Also wir haben so angefangen wie jedes Paar wahrscheinlich. Ich war immer so ein Planungsmensch. Also ich wusste ganz genau, ab welchem Zeitpunkt ich mit der Familienplanung anfangen wollte. Natürlich.
Das war für dich klar.
Das ist total verrückt, ja.
Und für deinen Mann war es auch klar? Ja, oder war das eher so, du wusstest das und er ist mit eingestiegen? Wie war das bei euch?
Also mein Mann ist ein sehr entspannter Mensch. Dem war das immer...
Es kommt, es
nicht
kommt.
Also er wollte immer Kinder haben, das war für uns beide immer klar. Und ich dachte immer, ja, ich muss mich jetzt erstmal im Job, da muss ich erstmal ankommen, ich muss mich beweisen, ich will ein bestimmtes Level erreichen. Mhm. Und er hat dann immer gesagt, ja, okay, wenn dir das wichtig ist, dann mach und dann, wir haben ja noch Zeit. Mhm. Wir sind ja davon ausgegangen, wir sind gesund, das wird klappen. Ja. Bei uns im Umfeld gab es niemanden, der Schwierigkeiten hatte. Und dann haben wir diesen Zeitpunkt gefunden und wir haben nicht mehr verhütet und mussten aber feststellen, dass halt doch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin dann auch schon ziemlich schnell zur Gynäkologin gegangen, um zu schauen, ob denn alles okay ist. Es wird einem ja immer gesagt, es ist alles gut, wobei... Das ist ja gar keine Aussage, die man treffen kann, weil man einfach nur Blutwerte hat und meist noch nicht mal ein Zyklusmonitoring oder so gemacht hat, sondern auf Grundlage dieses allgemeinen Blutbefundes war alles okay. Mhm.
Du hast wahrscheinlich einen 28-Monat-Tage-Zyklus gehabt oder so um den Dreh, ne? Dass man erstmal auf den ersten Blick nicht gedacht hätte, dass da irgendwas dahinter stecken könnte. Ne?
Ja, so wie bei also regelmäßiger Zyklus, ja, mir wurde empfohlen Ovulationstests und so diese Standardsachen. Das hat dann aber auch nicht geholfen. Es hat noch mehr Druck verursacht. Also diese Ovulationstests, die waren schrecklich. Also ich habe ja gesagt, mein Mann ist ein sehr entspannter Mensch an sich, aber das hätte unsere Beziehung gekillt, wenn wir das länger gemacht hätten.
Was hat dein Mann dazu gesagt? Hat er gesagt, na okay, alles klar, ich gucke jetzt mal, was dabei rauskommt, oder war er schon irgendwann genervt?
Er war schon echt genervt. Also er war total genervt von diesen Tests. Also wenn ich dann mal gesagt habe, so, jetzt ist die fruchtbare Zeit, und da sagt er, das ist so, das nimmt so viel Freude, Leichtigkeit, das nimmt das alles weg. Und er sagt, es ist so, als ob du auf den Knopf drückst und erwartest, dass ich jetzt funktioniere.
Ja, erzeugt viel Druck, oder? Auch beim Mann.
Viel Druck, genau. Viel Druck und es macht einfach keinen Spaß mehr. Und so, dass wir das auch gar nicht so lange durchgehalten haben.
Als du das gemacht hast in der Zeit, hat dich das zu irgendeiner Erkenntnis gebracht? Hattest du regelmäßig deinen Eisprung? War das wertvoll für dich?
Ich hatte regelmäßig meinen Eisprung, aber habe darauf bestanden, dass wir mal ein ordentliches Zyklusmonitoring machen, um zu sehen, was denn tatsächlich mit den Werten ist. Auch das war sowas. Also die Ärztin hat es mitgemacht, aber es war immer etwas, was ich so forcieren musste oder ansprechen musste. Und wenn man sich also für mich war es kein Problem, ich kannte mich aus. Wenn man Pharmazie oder Medizin studiert hat, dann kennt man grundlegende Dinge. Man ist da nicht tief drin, aber wenn man dann eine Weiterbildung macht und sich darauf spezialisiert, dann fällt es einem leicht, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und da eine gewisse Expertise zu erreichen. Und deswegen war es eigentlich immer so, ich habe die Vorschläge gemacht, die Ärzte haben gesagt, gut, machen wir... ist okay. Und sind wir auch immer vorgegangen, also haben wir dann das Zyklusmonitoring gemacht, das war auch okay. Wir haben dann nur irgendwann festgestellt, weil ich dann gedacht habe, der Schilddrüse stimmt was nicht. Also ich habe das an meiner Stimmung gemerkt und ein Wert war auch so ein bisschen auffällig. Die Ärztin war aber immer der Meinung, es ist alles okay. Da hatte ich dann auch darum gebeten, dass wir das doch mal engmaschiger untersuchen lassen, und wir haben dann festgestellt, dass ich Hashimoto hatte und ich überhaupt nicht eingestellt war.
Obwohl die vorher schon geschaut haben im Blut.
Ja, das schwankt ja immer. Also man muss sich da wirklich alle Werte anschauen, auch am besten einen Ultraschall machen, nach den Antikörpern schauen und nicht nur nach dem TSH-Wert. Der TSH-Wert ist alleine nicht so aussagekräftig.
Genau, aber das ist ja das, was die meisten tatsächlich auch machen. Ne? Das habe ich ja auch kennengelernt, der TSH-Wert, und dann passt das schon und dann ist gut. Ne?
Ja, genau. Damit habe ich mich zum Glück nicht zufrieden gegeben und wir haben dann weiter geschaut und festgestellt, dass ich Hashimoto hatte, und ich habe mich dann sehr, sehr engmaschig untersuchen lassen und das quasi immer versucht einzustellen. Also da gibt es ja dann das L-Tyroxin, das man nimmt bei einer Unterfunktion. Ich hatte eine Unterfunktion und habe es damit aber gar nicht so geschafft. Ich musste dann noch die Ernährung so ein bisschen anpassen, Selen dazu führen. Und dann hat es irgendwann geklappt, also das Problem war dann erledigt, aber wir sind trotzdem beim Thema Schwangerschaft einfach nicht weitergekommen. Das heißt, das war nicht der Faktor, der dazu geführt hat, dass ich nicht fruchtbar war. Also haben wir weitergeschaut und ich hatte dann irgendwann keine Geduld mehr, weil es eben auch, was die Beziehung angeht, sehr, sehr schwierig war. Und wir haben uns dann entschieden, in die Kinderwunschklinik zu gehen. Also wir waren dann nach 10 Monaten in der Kinderwunschklinik und hatten da den ersten Termin. Genau. Und Kinderwunschklinik bedeutet auch nicht sofort künstliche Befruchtung, sondern erstmal Abklärung. Und das war mir sehr wichtig, weil ich gemerkt habe, die Gynäkologin in der Praxis konnte nicht so wirklich weiterhelfen. Sie hat dann auch irgendwann gesagt, sie ist darauf nicht spezialisiert. Sie begleitet Routineuntersuchungen, Schwangerschaften, aber so komplexere Dinge eben nicht. Deswegen war ich ihr ganz dankbar, dass sie uns da hingeschickt hat. Was wir vorher gemacht haben, waren eben noch ein Spermiogramm, um zu gucken, ob bei meinem Mann auch alles okay ist. Und genau, so hatten wir den ersten Termin in der Kinderwunschklinik. Und ich wusste überhaupt nicht, was mich da erwarten würde. Also ich bin da so blind und ohne Wissen reingegangen.
Was hast du, wie bist du denn da, also mit welcher Vorstellung seid ihr beide da reingegangen? War das so, oh nee, wir haben jetzt echt dieses Thema, oder war das, okay, die helfen
nee,
uns da,
wir, also gut? Wir haben das ganz anders gesehen als so viele Paare, die ich jetzt in der Beratung habe, die dann immer so erschreckend sagen, nee, Kinderwunschklinik auf keinen Fall, und gehören wir echt schon zu den Paaren, die da hin müssen. Und wir dachten, oh, wir haben dann dieses Geschlechtsverkehr nach Plan, dieses Thema haben wir dann nicht mehr. Und weil das echt viel bei uns ausgelöst hat. Also es hat uns die Beziehung, den Alltag, es hat uns alles so erschwert, weil ich weiß, kann mich noch an Tage erinnern, die waren eigentlich so schön geplant, und dann kam aber das Thema Eisprung oder Periode, und das war einfach so eine miese Stimmung und Laune. Und egal wie sehr mein Mann versucht hat, meine Laune zu heben oder mich abzulenken, das hat einfach nicht funktioniert.
Weil du zwischendurch so traurig warst und dir das so bewusst geworden
ist. Weil ich zwischendurch traurig war, immer auf diesen Ovulationstest geguckt habe und gedacht habe, ja, wann denn jetzt und was? Warum ist da kein Smiley drauf, wenn man eben diese digitalen Dinge hat? Und dann, das ist furchtbar, ja, das ist so schrecklich. Und ich dachte so, dann fällt das endlich weg. Ich möchte nicht mehr die ganze Zeit testen und dann sagen, so, jetzt legen wir los. Heute dürfen wir nicht streiten, denn wir müssen noch intim werden. Das ist ja total verrückt. Also ich habe tatsächlich immer überlegt, ob wir denn gerade wirklich streiten können.
Ja, ich glaube das.
Weil es die fruchtbare Zeit
war.
Ja,
ich verstehe das. Weil man möchte ja die Zeit auch nutzen, ne? Weil wenn du sie ja nicht nutzt, dann hast du ja wieder 4 Wochen verloren. So fühlt sich das ja.
Ja, also dann, dann ist man den ganzen Monat schlecht gelaunt. Kaum erwarten demnächst, also man denkt ja nur noch von Zyklus zu Zyklus. Das ist eine ganz andere Zeitrechnung.
Richtig.
Das ist vorher.
Verrückt. Das ist verrückt.
Das ist echt verrückt.
Ja, und was würdest du denn, also klar, bei der Frau, ne? Die Frau ist natürlich immer sehr nah in dem Thema drin. Wie war das denn bei deinem Mann? Hat der da auch viel drüber nachgedacht? Wie viel hat ihn das eingenommen im Alltag? Also dich, klar, und euch als Paar dadurch natürlich, weil du so belastet damit warst. Wie war das für ihn in der Zeit, die danach kam? Also es ging nicht und klappte nicht, und dann verändert sich das Leben. Man plant eigentlich nur noch alles, ne? Und man merkt es trotzdem nicht. Und die Leichtigkeit, so wie du schon gesagt hast, das war bei uns auch, die geht einfach so ein bisschen naja, vielleicht teilweise auch verloren, teilweise wird sie weniger. Auf jeden Fall verändern sich viele Dinge bei den meisten Paaren, glaube ich. Ich glaube auch, dass das wirklich viele genauso unterschreiben würden, wie das jetzt hören. Wie war das für ihn?
Ich glaube, also wir haben danach noch sehr viel darüber gesprochen. Wir haben leider in der Zeit wenig darüber gesprochen. Das ist auch etwas, was ich heute wirklich anders machen würde. Und für ihn war das wirklich Schlimme für ihn war, dass ich so nur noch dieses Thema im Kopf hatte, dass ich so fokussiert auf dieses Thema Kinderwunsch war und gar keinen Raum für irgendetwas anderes gelassen habe, weil ich habe alles davon abhängig gemacht, ob wir in Urlaub fahren, ob wir irgendwas, weiß ich nicht, planen, also Job. Ich war mit dem Job damals auch nicht so ganz zufrieden, dachte aber, ja, ich kann ja jetzt nicht nochmal wechseln und falls es dann klappt. Ja, genau. Und ich habe auch nur noch, also meine Laune war immer abhängig davon, in welcher Phase ich gerade war. Also man hat immer gemerkt, so am Anfang, wenn es so in Richtung Eisprung ging, war ich immer so euphorisch, weil man ja die Hoffnung hat, so jetzt klappt's. Und dann so zum Ende des Zyklus geht die Laune wieder runter. Genau. Oder wenn ich dann irgendwie Verkündungen hatte, mitbekommen hatte über Freunde, Familie, die dann Nachwuchs bekommen haben. Ich habe mich natürlich wahnsinnig für diese Menschen gefreut. Das ist auch immer so ein Missverständnis. Das ist kein Neid. Also ich war nie neidisch. Ja. Ich habe auch immer gesagt, ich möchte nicht das Leben eines anderen Menschen führen. Ich möchte genau mein Leben führen, aber am liebsten noch mit einem Kind. Das ist aber halt schwer zu verstehen für jemand anderen, der dann der einen gerade überraschen will. Also ich wurde so oft überrascht mit Schwangerschaftsverkündungen und ich musste immer erst mal schlucken. Ich kann das auch nicht überspielen oder so. Und mein Mann musste mich zu Hause immer trösten.
Wusste dein Umfeld Bescheid?
Ja, ich war immer sehr offen, was das Thema anging. Bei mir wussten alle Bescheid, aber die konnten nichts damit anfangen. Also ich habe immer diese super Ratschläge von Menschen, die auch dann über die Zeit, also es wurde bei uns ja wirklich sehr extrem mit dem, was wir dann durchmachen mussten. Also das war auch für die Menschen, die uns sehr nahe standen, für meine Familie, sehr gute Freunde, das war irgendwann nicht mehr zu ertragen. Die wussten irgendwann nicht mehr, wie sie vor allem mit mir umgehen sollen, weil alle davon ausgegangen sind, dass ich diese Zeit niemals mental gesund überstehen würde. Aber so am Anfang konnte das niemand verstehen. Ja, und dann immer gesagt, ja, genießt doch eure Zeit und ihr könnt verreisen, ihr könnt, genau, ihr könnt abends weggehen. Und ich habe dann immer gesagt, mir bringt der 20. Urlaub, das ist nicht das, was ich will. Schön und so, aber wenn ich im Urlaub bin, schaue ich auf die Familien und denke, ja, ich möchte mit meinen Kindern im Urlaub sein. Das ist einfach nicht das, was ich möchte.
Ging es dann weiter? Ihr seid in der Kinderwunschklinik gelandet.
Genau.
Ne, wahrscheinlich mit Hoffnung im Gepäck, dass es jetzt.
Ja, also deswegen sage ich, ich bin da so blind reingegangen. Ich dachte, ja, ich bin auch davon ausgegangen, so grundsätzlich sind wir gesund. Mein Mann ist Sportler, der war Leistungssportler, hat extrem auf seine Ernährung geachtet. Das Spermiogramm war ja auch sehr gut. Und seit wir uns kennen, hat er mich immer mitgezogen. Also wir haben sehr gesund gelebt. Wir waren nie von Krankheiten oder sowas betroffen. Natürlich weiß man nie, was so was eben noch sein kann, was da drin schlummern kann. Aber so grundsätzlich war ich der Meinung, ja, ein bisschen Unterstützung, ein paar Hormone oder vielleicht Stimulation und mehr Eizellen, die führen definitiv zum Erfolg. Ich war fester Überzeugung, dass wir einen Versuch brauchen und dann ist das Thema gegessen.
Weißt du noch, wie alt ihr da war zu dem Zeitpunkt?
Ja, ich war 31 und mein Mann 35.
Wow, also das ist doch vom Alter her, wo man sagt, das passt gut, oder? Oder haben die euch auch gesagt, ihr seid zu alt? Das habt ihr nicht gehört.
Nee, also man muss sagen, biologisch gesehen, egal wie sich die Gesellschaft entwickelt, ist das einfach spätgebärend. das ist nicht mehr so gut wie in den Mitte 20ern, aber es ist jetzt auch nicht wirklich problematisch normalerweise. Deswegen haben die Ärzte immer zu uns gesagt, kriegen wir, also ich weiß noch, die Ärztin, bei der wir waren in der Kinderwunschklinik, die war auch super sympathisch, mega nett, und die hat gesagt, in einem Jahr sehe ich euch mit Kind. Das dauert hier keine 3 Monate und dann bist du schwanger. Genau, und deswegen dachte ich, ja, sehe ich auch so, das ist überhaupt kein Thema. Und so war das mehr für uns eine Erleichterung. Wir müssen jetzt nicht mehr, ich habe diese Ovulationstests nicht, sondern wir gehen dahin, müssen uns auch nicht zwingen, an einem Tag intim zu werden. Also mein Mann fand es zwar auch nervig, da die Probe abzugeben. Er fand es schrecklich, dass ich da eine Punktion und alles haben muss. Aber wir dachten, einmal und dann ist das Thema durch. Genau, so sind wir reingegangen. Und so war das auch eigentlich mit der Ärztin besprochen.
Haben die keine Diagnostik mehr gestartet?
Bevor sie haben noch Diagnostik betrieben, genau. Also ich muss noch ein bisschen zurückgehen. Wir haben davor natürlich noch Diagnostik betrieben. Das heißt, wir haben erstmal geguckt, wie sieht es denn in der Gebärmutter aus? Gibt es da irgendwie, also eine Gebärmutterspiegelung wurde gemacht. Es wurde auch nochmal geschaut in dem Zug, ob die Eileiter denn durchlässig sind, ob es nicht doch möglich auf natürlichem Weg schwanger zu werden. Das alles haben wir gemacht. Auf Infektion wurde dann noch getestet. Das war es aber auch. Genau, das waren so die ersten Untersuchungen, die gemacht wurden vor dem Versuch. Und was man festgestellt hat, war, dass ich einen sehr niedrigen AMH-Wert hatte. Also das Anti-Müller-Hormon war bei mir sehr niedrig für mein Alter. Ich war bei 0,6.
Mit 31?
Ja. Und das war auch so etwas. Danach habe ich vorher noch nie geschaut. Und da muss ich sagen, war es dann immer unterschiedlich, je nachdem, bei welchem Arzt wir waren, war dann immer so mal die Aussage, okay, du bist kurz vor den Wechseljahren, beeil dich mal. Oder entspann dich, wir brauchen das jetzt nur, um zu schauen, welche Dosis und welches Medikament wir für die Stimulation. Und so ist das auch tatsächlich. Der AMH-Wert sagt was über die Eizellreserve aus, und man sollte dann nicht viel Zeit verstreichen lassen, wenn man einen Kinderwunsch hat. Aber er sagt nichts über die Qualität aus. Genau. Und in dem Alter würde man davon ausgehen, dass die Qualität eher gut ist.
Ja, ja.
Und genau, und eigentlich ist er entscheidend für das Protokoll und die Stimulation. Und leider wurde dieser Versuch dann in der Zeit geplant, in der die Ärztin, bei der wir uns vorgestellt hatten, im Urlaub war. Und die leitende Ärztin des Klinikums hat mich dann quasi übernommen als Fall oder uns und ein Protokoll angesetzt. Ja, ich hatte immer gefragt, ob das wirklich richtig so ist und ob sie nicht doch mehr anpassen möchte an meine Hormonwerte, vor allem aufgrund des Anti-Müller-Hormons. Und sie meinte, nee, wir machen das genauso und ich soll ihr da vertrauen. Sie ist auch Professorin, und ich dachte, ja, okay, also da redest du jetzt nicht rein, sie wird Erfahrung haben. Es war am Ende eine Katastrophe, eine Eizelle ist dabei rausgekommen. Ja, und ich hatte sie dann noch gefragt, ob wir nicht abbrechen wollen, weil eine Eizelle, dass die dann noch punktiert, befruchtet wird und die ja, idealerweise 5 Tage übersteht, da ist doch die Chance sehr gering, ob wir das nicht doch abbrechen. Und sie meinte, nee, ich werde nie ein anderes Ergebnis erzielen mit meinem AMH-Wert. Ja.
Das hat sie gesagt.
Und hat dann, ja, ja, das hat sie gesagt. Und ich wusste, das ist nicht richtig. Also ich wusste eigentlich, mir war klar, das kann nicht sein, aber dadurch, dass sie eben leitende Ärztin war, dachte ich, okay, jetzt ne, mach mal ruhig, die kennt sich aus, vertrau ihr. Natürlich hat es nicht geklappt. Also wir haben nach der Punktion abgebrochen, weil noch nicht mal eine Befruchtung stattgefunden hat. Dann kam meine Ärztin zurück aus dem Krankenhaus, hat sich das Protokoll angeschaut. Ich habe sie dann auch nochmal gefragt, ob das wirklich gut so war. Und sie meinte, nee, das ist eine absolute Katastrophe, hätte man ganz anders aufstellen müssen.
Guck mal, eine Klinik, verschiedene Ärzte, verschiedene
Meinungen. Ja, genau. Ja, und sie hat auch zu mir gesagt, du gehst bitte zu keiner anderen Ärztin. Wenn ich nicht da bin, findet kein Versuch statt. Okay. Und so haben wir das dann auch gemacht. Sie hat dann im zweiten Versuch den Plan komplett angepasst. Es war super gemacht. Wir hatten dann 12 Eizellen. Also es war mega gut. 8 wurden befruchtet. Leider durften wir nie einfrieren. Wir durften nie einfrieren, weil mein Mann noch eine chronische Hepatitis B hat. Und es dann in der Klinik nicht möglich war, das zu trennen von den anderen, sodass keine Infektionsgefahr besteht. Deswegen wurden 2 eingesetzt. Ich hatte mich entschieden, 2 einsetzen zu lassen und der Rest wurde verworfen. Das ist auch etwas, was mir so wehgetan hat. Ja, in dem zweiten Versuch wurde ich dann auch tatsächlich schwanger. Das hat geklappt, hatte aber dann eine Fehlgeburt in der 10. Woche.
In der 10. Woche?
Also die Geburt hatte auch schon die Schwangerschaft hatte auch schon mit Blutungen angefangen. Und ja, so im Nachhinein denke ich immer, ich lag eigentlich echt immer richtig mit dem, was ich gedacht hatte, gefühlt hatte. Aber wenn man dann so selbst drin ist, selbst wenn man sich auskennt, und ich kenne mich aber nicht so gut aus wie eine Reproduktionsmedizinerin, würde ich sagen, ne? Die ist da, sie war sehr nett und empathisch und hat dann aber immer gesagt, hier, vertrau mir doch. Und ich dachte aber, ja, aber wenn etwas schon mit Blutung anfängt, dann lasst uns doch bitte nach dem Thema Infektion schauen. Und die Infektionswerte waren auch etwas auffällig. Aber sie hat das immer so abgetan, sodass wir einfach weiter versucht haben. Und die künstlichen Befruchtungen haben immer geklappt. Ich wurde immer schwanger. Aber ich konnte die Kinder nie halten. Und es war immer das Gleiche, immer die Blutung und dann eine Fehlgeburt.
Und waren die Fehlgeburten immer so ungefähr zur selben Zeit?
Es war auch immer, der Ablauf war immer ganz anders. Das Einzige, was immer gleich war, also ich hatte dann auch immer geschaut, wie waren diese Schwangerschaften, wie haben die gestartet, wie war der Verlauf. Und wenn man eine Gemeinsamkeit hatte, dann waren das die Blutungen. Sonst war es immer, das erste Mal war kein Herzschlag dann mehr zu erkennen. Beim zweiten Mal, das war, glaube ich, es gab 2 Fehlgeburten, die für mich absolut traumatisierend waren. Und die erste war auch wieder mit den Blutungen, aber man hatte mir da auch immer gesagt, es kann ein Hämatom sein, es kann irgendwas anderes sein, weil das Baby hatte immer einen Herzschlag. Es war von der Entwicklung her immer unauffällig und dann wurde natürlich immer gesagt, ja, also es wird, weil wir auch immer mehr Diagnostik gemacht haben. Wir haben dann noch die Hämatologie nachgezogen, also die Blutgerinnung, Genetik, die Immunologie, so diese Standardsachen, die man jetzt auch in den Leitlinien finden würde. Das haben wir alles nachgezogen und man war der Meinung, das würde jetzt klappen, weil wir auch präventiv dann von Versuch zu Versuch immer was dazugenommen haben, mal noch ASS für die Gebärmutter, dann noch das Prednisolon, um dem Immunsystem doch so ein bisschen zu helfen, das so jetzt, wenn man schulmedizinisch schaut.
Hattest du denn, was Gerinnung zum Beispiel anbelangt?
Nein.
War da etwas, was auffällig war? Also das ASS hast du jetzt wirklich nur prophylaktisch genommen, einfach nur, um das
so abzusichern. Prophylaktisch genommen.
Und das Prednisolon, war das auch zur Sicherheit oder war das so, dass da was rausgekommen ist, immunologisch gesehen, bei dir?
Die Ärztin hatte das schon vorgeschlagen, mal einfach präventiv zu nehmen. Ich hatte dann gesagt, wenn wir jetzt schon über Prednisolon sprechen, dann machen wir einfach eine immunologische Untersuchung, selbst wenn das nicht wissenschaftlich erwiesen ist. Aber es gibt viele, die gute Erfahrungen damit gemacht haben, ja. Dann checken wir doch einfach alles ab.
Ja, und das habt ihr gemacht.
Ja, und das haben wir dann auch so gemacht. Und dann hat man bei uns eine Auffälligkeit gefunden. Da ging es um Ähnlichkeiten der Zellstrukturen zwischen meinem Partner und mir, also zwischen meinem Mann und mir. Und man ging davon aus, dass aufgrund dieser HLA-Werte eine Art Abstoßung stattfindet. Prednisolon wird ja auch als Immunsuppressivum genutzt, ne? Also wenn man irgendwie eine Organspende hat oder so, dann plant man immer noch Prednisolon neben dem Immunsuppressivum ein, um das Immunsystem runterzudrosseln. Und so hatten wir...
So Infusion hattest du jetzt nicht, du hast Prednisolon hast du genommen.
Nee, die Info, genau, weil wir das ja dann gemacht haben, die Untersuchung, hatten wir dann gesagt, gut, wenn das jetzt auffällig ist und man davon ausgeht oder diese Theorie hat, dass der Körper das abstößt, nehmen wir noch die Infusion dazu. Anfangs war das bei mir so ein Immunglobulin. Das war mega teuer. Ich glaube, ich habe da pro Infusion 1.000 Euro bezahlt. Und das musste am Anfang wöchentlich gemacht werden.
Warst du bei Dr. Tempelhof?
Nee, ich war in Wiesbaden in der Klinik. Die haben eine immunologische Abteilung. Die haben mir aber gesagt, ich wusste, es ist nicht wissenschaftlich erwiesen. Das ist einfach nur etwas, was man jetzt testen würde. Und ich dachte, machen wir, ist egal. Irgendwann habe ich dann gesagt, gut, das macht mit dem Immunglobulin gar keinen Sinn. Ich versuche es einfach mit dem Intralipid. So haben wir dann das war dann für die dritte Schwangerschaft, die dann geklappt hatte, hatten wir es mit dem Intralipid versucht. Und das hat da auch nicht geklappt. Also bei der dritten Schwangerschaft war es auch so, dass das Herz dann in der 10. Woche wieder aufgehört hat zu schlagen. Und in der zweiten, um nochmal darauf zurückzugehen, warum das so traumatisch für mich war, da hatte ich wieder extrem starke Blutungen in der 10. Woche. Ich war in der 11. Woche. In der 11. Woche war es. Und das hat einfach nicht mehr aufgehört. Und also es war wirklich so extrem, dass mein Mann einen Krankenwagen gerufen hat, weil er dachte, wir schaffen es nicht mehr ins Krankenhaus, weil da einfach so viel Blut rausgeströmt ist.
Von jetzt auf gleich? Also es war eigentlich alles in Ordnung und dann auf einmal kamen starke Blutungen?
Zwar erstmal hat es mit Schmierblutungen angefangen und ich dachte, okay, ich muss wieder liegen, weil ich in den Schwangerschaften immer gemerkt habe, je mehr Bewegung, desto mehr Blut. Also habe ich mich hingelegt und mein Mann war da noch nicht zu Hause. Ich habe ihn dann angerufen und er kam dann und hatte erstmal versucht, mich irgendwie ins Bad zu begleiten und dann strömte schon alles raus. Und da kamen auch so extreme Blutkoagel. Also ich habe sowas noch nie gesehen und ich konnte mir nicht erklären, was das sein sollte. Also ich habe es dann sogar eingepackt, um es mit ins Krankenhaus zu nehmen, weil ich nicht verstanden habe, was das für Gewebe ist. Ich wusste, es ist nicht das Baby, da war nichts zu sehen. Auf jeden Fall hat er dann einen Krankenwagen gerufen, wir sind ins Krankenhaus gekommen. Ich wurde erstmal untersucht, dem Baby ging es noch gut. Man hat mich dann stationär aufgenommen. Und von der Untersuchung bis zum Zimmer, es hieß, dem Baby ging es gut. Ich bin dann ins Zimmer geschoben, also ich war im Rollstuhl. Mein Mann hat mich ins Zimmer gebracht und ich wollte dann noch auf Toilette gehen. Und weil ich so einen Druck gespürt habe. Und in der Toilette ist dann wirklich alles abgegangen. Also es hat sich alles gelöst. Ich habe dann sofort die Schwestern gerufen, hatte natürlich totale Panik. Also es war ganz schlimm und ich wusste schon, dass das ist jetzt vorbei. Also ich wusste, die Schwester war sich noch unsicher und meinte, nein, vielleicht ist das ja wieder so ein Blutkoagel. Und so, nee, das sieht nicht so aus. Ich wurde wieder in den Untersuchungsraum gebracht und dort hat man dann einfach gar nichts mehr gesehen. Also das war so. Dazwischen war eine halbe Stunde. Also es war wirklich eine halbe Stunde von Herzschlag, alles ist gut, bis ich sehe gar nichts mehr. Und das war für mich, das konnte mein Gehirn nicht verarbeiten. Ich bin ja eigentlich eher ein ruhiger Mensch und ich habe so geschrien, weil ich das nicht, ich konnte das nicht wahrhaben.
Das ist so, man ist dann so hilflos, ne? Ich meine, du warst im Krankenhaus, ja. Ne? Du kannst ja nichts tun. Du hast dich hingelegt, die haben untersucht, du gehst auf Toilette und das ist so, das kommt so überein, das ist so unkontrolliert, ne? Und du kannst es nicht halten.
Nee.
Das ist so, also ich kenne das Gefühl. Das kann auch keiner verstehen, der das nicht erlebt hat. Auch wenn man denkt, oh ja, das muss schlimm sein, aber... Vor allem, wenn kurz vorher noch alles okay war, man klammert sich da ja auch an jede Hoffnung und Oder ja, eigentlich schon. Ne? Man versucht ja auch positiv zu denken. Und aber ich, das ist schon, also das ist, boah. Wie war das dann für dich in dem Moment, als du dann diese Bestätigung hattest, okay, ich kann da, es ist jetzt vorbei. Du musstest dann wahrscheinlich auch noch in der Klinik bleiben, ne? Oder durftest du nach Hause gehen? Oder was haben die dann mit dir gemacht in dem Moment?
Das war auch etwas, was ich nicht verstehen konnte, weil es war ja alles weg. Also es war wirklich sauber abgetrennt fast. Und man hatte noch die Ärztin sagte noch, ja, aber es kann ja sein, dass da noch Gewebe ist. Und ich dachte, ja, ist egal, gebt mir was und es blutet ab.
Ja, das geht ja auch nicht immer alles sofort. Manchmal dauert es noch ein paar Tage, ne?
Genau, die haben aber auf eine Ausschabung bestanden.
Oh nein,
und, Ja, und ich war mental überhaupt keiner Verfassung, um Entscheidungen zu treffen. Und
nein, das ist klar.
Die haben da die ganze Zeit auf meinen Mann eingeredet und gesagt, ja, nicht, dass da eine Infektion entsteht. Und ja, genau, und wenn sie dann noch mehr Blut verliert, das ist jetzt schon sehr kritisch. Und er hat dann natürlich gesagt, so, ja, dann macht das, Hauptsache sie wird wieder gesund. Genau, also hat man dann nochmal eine Ausschabung durchgeführt und am nächsten Morgen wurde ich dann entlassen. Genau, das Baby konnte man noch bergen. Ich war ja auf dem WC und es kam nichts anderes außer, also dieser Mutterkuchen war komplett weg. Das hat wirklich, das war wie so eine saubere Trennung. Mutterkuchen, Baby, alles zusammen war im WC.
Ja. Und die haben das dann noch untersuchen können?
Ja, genau. Die haben es dann noch rausgenommen und wir wollten es selbst bestatten, auch wenn es noch so klein war, aber also dieser Gedanke, dass es verbrannt wird oder so, war für mich irgendwie unerträglich, dass ich gesagt habe, nee,
ich möchte es gerne. Das war in der 10. Woche, hast du, weißt du, in welcher Woche
ja,
war
genau.
das? In der 10.
Ja. Nee, es war in der 11. Woche.
Ja, ich habe ein Bild. Okay, das haben die denn da auch Untersuchungen noch gemacht? Oder?
Nee, das wollte ich nicht.
Okay.
Also das habe ich in der ersten gemacht, in der ersten, nach der ersten Fehlgeburt hatten wir noch eine pathologische Untersuchung, dabei kam nichts raus.
Okay.
Und da wollte ich es nicht. Ja, das war die zweite Fehlgeburt, genau.
Wie viel Zeit lag da immer zwischen diesen Fehlgeburten?
Ich habe immer sofort weitergemacht. Also sobald es ging, habe ich weitergemacht. Und nach der Fehlgeburt ist es ja so, dass der Zyklus dann etwas länger ist. Zumindest war es bei mir so. Also sobald dieser einen Zyklus musste ich pausieren, damit sich eben die Schleimhaut nochmal ordentlich aufbaut und ich einen Zyklus habe. Und danach ging es sofort weiter. Für mich war es unerträglich zu warten. Das war ganz, ganz schlimm. Das war für mich verschwendete Zeit, weil ich habe, also für mich war es nur noch, Zeit war sinnvoll, wenn ich sie nutzen konnte für einen Versuch. Alles andere war Zeitverschwendung und nicht wertvoll für mich. Also sehe ich jetzt komplett anders. Auch die Beratung gestalte ich komplett anders.
Aber interessant, ne? Wenn man auch selber in dieser Situation drin ist, man spürt diesen Druck für sich, oder man macht sich diesen Druck, man spürt diesen Druck. Hat dein Mann das genauso gesehen? Keine Zeit verlieren?
Nein, also mein Mann hat immer gedacht, oh Gott, also...
Das ist zu viel.
Das ist zu viel. Er hat immer gesagt, das ist zu schnell zu viel und du machst dich kaputt. Er hat gesagt, dann irgendwann ist ein Baby da und du bist nicht mehr da, weil du dich so kaputt machst.
Hat er gesagt?
Ja, also es war ihm viel zu viel, aber es gab niemanden, der mich da...
Bremsen
also er konnte mich nicht bremsen, nee, das konnte er nicht.
Und eine Freundin, Eltern, was weiß ich, irgendeine Person, die dir nahesteht, hat da mal jemand was zu dir gesagt oder haben sie sich alle rausgehalten, von denen, die es wussten?
Nee, die haben es immer, die haben dann immer gesagt, jetzt mach doch mal langsam und achte auf dich und ein Kind ist nicht so wichtig. Und das war dieses, dadurch, dass sie mich gar nicht verstanden haben und mir das, was für mich das Wertvollste war, dass sie das so abgesprochen haben. Dadurch habe ich niemanden an mich rangelassen, weil ich dann immer gesagt habe, ey, versteht das überhaupt nicht.
Ja. Gab es da einen Menschen, von dem du dich verstanden gefühlt hast? Oder hast du dich da sehr alleine gefühlt oder einsam gefühlt, nicht generell nicht verstanden gefühlt?
Also ich hatte damals eine sehr gute, also meine Familie, die hat alles für mich gemacht, aber sie haben mich nicht verstanden. Die haben mich überall hingefahren, die haben alles mitgemacht. Aber sie haben mich einfach nicht verstanden. Es gab eine Freundin, die auch eine Fehlgeburt hatte. Die hatte zwar nicht das Problem, Also sie hatte 3 Kinder und dazwischen war eben mal eine Fehlgeburt, aber sie konnte diesen Schmerz verstehen. Oder ich hätte mir gewünscht, dass ich wirklich jemanden habe, der mit mir daran arbeiten kann, der sagen kann, guck mal, das sind deine Befunde, das macht Sinn und wir machen das jetzt mal so und ich nehme dich an die Hand. Und das hätte mir was gebracht. Mhm. Und deswegen kam auch später diese Beratung für mich, weil dann hätte ich einfach diesen Raum woanders gehabt und nicht mehr, ich wäre nicht so verloren. Ich war total orientierungslos und verloren und ich habe einfach nur jemanden gebraucht, der mir sagt, so, alles gut, wir machen jetzt mal einen Plan und wir gehen genau so vor. Also chill, ich übernehme das für dich.
Wobei, was ich jetzt so gerade gedacht habe, als du so erzählt hast, habe ich gedacht, du hattest schon ein sehr gutes Gefühl für dich selber und eine sehr gute Intuition. Ne? Wenn du den Ärzten sagst, nee, das ist aber jetzt so und die Ärzte sagen, nein, das ist aber anders und du weißt aber eigentlich für dich, nein, das ist jetzt genau so. Und dann bestätigt sich am Ende doch, du hattest doch recht. Also hattest du schon eine sehr gute Intuition eigentlich für dich gehabt.
Ich hatte eine sehr gute Intuition.
Das wird oft angesprochen von den Ärzten.
Genau, ich war.
Sagen, wir wissen, wie es geht, vertrau mir, wir machen das ja schon. Ne?
Genau, das ist halt, das ist genau der Punkt. Immer dieses vertrau mir, wir machen das schon. Und wenn man dann sowieso. Also, ich war damals in keinem guten Zustand mental. Das ist einfach so. Und natürlich habe ich an mir gezweifelt, auch wenn ich innerlich wusste, dass das stimmt, das ist genau so, das macht absolut Sinn. Dann später, nach der 3. Fehlgeburt, war es auch so, dass ich nicht mehr bei einer Ärztin geblieben bin. Ich habe mir weitere Meinungen eingeholt, ich habe mehr geguckt, was es noch drumherum gibt, neben der Schulmedizin. Also das ist natürlich wichtig, Schulmedizin, aber auch, was kann man denn noch tun? Ganzheit, und das war auch ein Thema, in dem ich mich dann auch in der Zeit, in den 3 Jahren danach noch weitergebildet habe. Und man kann so viel tun, um das zu unterstützen. Und in den Jahren habe ich dann Ärzte kennengelernt, die dann am Ende, als ich eben meinen Plan für uns hatte, gesagt haben, Ewarda, das macht voll Sinn, wir machen das ganz genau so. Aber es hat so viel Kraft gekostet.
Ja, es hat Kraft gekostet. Es ist anstrengend.
Und es ist anstrengend.
Dann, wie bist du damit umgegangen, was dein Umfeld angeht? Bist du zurückgezogen gewesen für die Zeit?
Oh, ich habe mich total isoliert. Also ich habe mich total zurückgezogen, isoliert. Ich hatte, also ich habe einen ganz tollen Freundeskreis. Die haben, ich sage immer, die haben die Zeit lang auf mich gewartet. Die konnten das nicht verstehen, aber sie waren jetzt auch nicht so, dass sie gesagt haben, oh Gott, ich drehe hier völlig durch und was ist mit der los, mit der wollen wir nichts zu tun haben.
Die haben dich gelassen.
Sie sagten dann immer, ja, sie haben dann immer gesagt, wir können es nicht so verstehen, aber wir sind da, wenn du uns brauchst und wir lassen dich jetzt erstmal, wir sind immer da. Und es war auch in der Zeit, in der Corona ein großes Thema war und dadurch, dass ich ja immer schwanger wurde, wusste ich ja immer, es beginnt mit den Blutungen, ich muss liegen, wir waren eh isoliert durch Corona und so habe ich fast 2 Jahre lang fast niemanden gesehen, außer meinen Eltern, meinem Mann, meinen Geschwistern. Also es war eine sehr, sehr einsame Zeit.
Wussten deine Freunde, wenn du schwanger warst, wenn du eine Fehlgeburt hattest, haben die das mitbekommen? Deine Familie bestimmt?
Meine Familie hat es immer mitbekommen, meine Freunde, die wussten dann immer, also wir hatten dann trotzdem immer so unsere Events. Meine Freunde waren auch Eltern, das heißt, wenn Geburtstage waren oder Hochzeiten oder irgendetwas und ich habe abgesagt, konnten sie sich schon vorstellen, warum, weil ich sowas eigentlich nicht absage. Das heißt, sie hatten immer ihre Vermutungen, haben mich aber auch nie bedrängt oder so, um was zu erzählen. Und ja, ich glaube, der einzige Mensch, der das wirklich mitbekommen hatte, ohne dass ich ihn an meinen Gefühlen habe teilhaben lassen, war mein Mann. Der das eigentlich nur, also einmal hatte er selbst den Schmerz und dann musste er mich quasi die ganze Zeit dabei beobachten, wie, wie ich, was weiß ich, monatelang dort lag, die ganze Zeit nur mit diesem Thema beschäftigt war, immer geweint habe. Ja.
Wie viele Versuche hattet ihr gehabt?
Wir hatten 8 Versuche. Also die ersten Versuche haben alle geklappt. Bis zur... Einer wurde nicht gezählt. Ne? Das war dieser blöde Versuch am Anfang. Genau. Danach hatte ich noch 3 Versuche. Die haben alle geklappt. Dann gab es eine Fehlgeburt. Dann hat einer wieder nicht geklappt. Und dann habe ich nach der 3. Fehlgeburt, stimmt, habe ich dann schon angefangen, selbst zu schauen, zu gucken, wie kann ich das alles noch natürlich unterstützen, Entgiftung durchgeführt, das alles mit im Rahmen der Pflanzenheilkunde, auch TCM, Ayurveda, da habe ich immer so geschaut, was am besten passt und habe dann mit Ärzten zusammengearbeitet. Ich habe das nicht von Anfang an alleine gemacht, sondern erstmal mit den Ärzten zusammengearbeitet, mich anleiten lassen und weitergebildet, bis ich das dann irgendwann selbst für mich gemacht habe.
Du bist dann eigener Profi geworden in der Zeit. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, genau. Ja, ich habe es vielleicht
als Therapie
dazu genutzt. Ja. Und genau, und dann haben wir noch einen Versuch gestartet, weil ich dann dachte, okay, jetzt haben wir nochmal einen ganz anderen Ansatz. Und das Einzige, was immer abgelehnt wurde, war das Thema Infektion, da nochmal tiefer reinzuschauen. Also ich wusste, dass das ein Punkt ist, der einfach noch offen ist. Genau, aber hier hat es einfach, ich war hier in 5 Kliniken und alle haben es abgelehnt. Alle haben gesagt, die Therapie...
In 5 Kliniken warst du?
Mhm. Ich war in 5 Unterschieden, weil ich ja sicher gehen
wollte. Kinderwunschkliniken oder ja. Was meinst du? Ach was.
Ja. Mhm. Ich war in 5 verschiedenen Kinderwunschkliniken.
Und keiner wollte
immer alle meine Nee, ich habe all meine Unterlagen mitgenommen, habe das alles vorgestellt und die haben immer gesagt, das, besser kann man es nicht machen. Ich dachte dann immer, ja okay, aber guck doch nochmal nach den Infektionen, weil die Leukozyten sind hoch, der CRP-Wert ist hoch, ich blute immer, da muss irgendetwas sein. Die haben dann alle gesagt, nein, das ist halt, manchmal kann man sich das nicht erklären. Dann klappt es irgendwann. Und ja, und dann hatte ich eben noch diesen, alles so viel geändert durch Entgiftung, durch nochmal Anpassung der Ernährung. Also es geht nicht nur um gesund ernähren, sondern wirklich typgerecht und auf die Bedürfnisse und das, was der Körper braucht, darauf ausgerichtet, sich zu ernähren und auch Nahrungsergänzungsmittel einzuplanen und eben auch Kräuter, wenn sie nötig sind. Und das habe ich alles gemacht. Und dann war ich der Meinung, okay, das andere Thema, dieses Infektionsthema, kriege ich hier nirgends durch. Also starten wir noch einen allerletzten Versuch. Und auch da wurde ich schwanger. Und es hielt bis zur 18. Woche, war es auch immer gut. Nur man hat dann immer gesehen, es ist etwas wenig. Also ich hatte da auch schon immer, es war tatsächlich so, dass ich eigentlich immer ein Gefühl dafür hatte. Ich hatte schon gesehen, es ist doch ein bisschen wenig Fruchtwasser. Und die Ärzte sagten dann auch immer, nee, das ist manchmal so. Und selbst wenn da irgendwie was abgehen würde, man kann das patchen. Also die Ärztin sagte damals, man könnte das patchen. Und ich dachte dann, ja, okay, dann ist das kein Thema.
Aber du wusstest eigentlich, du hattest für dich wieder dieses Gefühl,
ja, ich wusste,
nein, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
Und du wurdest wieder nicht ernst genommen.
Nee, ich war dann irgendwann, die Kinderwunschklinik, die Ärztin hat mich auch sehr lang begleitet. Die wollte mich dann abschließend in der 19. Woche nochmal sehen. Und
an dieser Stelle machen wir jetzt eine kleine Pause, denn Wadas Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Ich wollte die Folge ganz bewusst nicht so lang machen, denn es ist so viel passiert. Wir lassen erstmal jetzt alles sacken. Das war jetzt auch erstmal ein kleiner... großer Happen und der hat es ja schon in sich gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, beim Gespräch mit Wada hatte ich ganz oft Gänsehaut und ich war mehr als einmal sprachlos. Nächsten Sonntag geht es aber weiter. In 7 Tagen erscheint der 2. Teil, in dem Wada uns noch tiefer mitnimmt in ihre Kinderwunschreise. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat oder wenn sie dich berührt hat, freue ich mich sehr über eine Bewertung auf Spotify oder überall, wo du deinen Podcast hörst. Denn so können ja auch andere Menschen auf Hallo Wunschkind aufmerksam werden. Und gerade Frauen, ja, die dieses Thema auch haben, können damit erreicht werden. Mich findest du auch bei Hallo Wunsch oder bei Instagram unter Hallo Wunschkind unterstrich online. Da gibt es immer aktuelle Updates zu neuen Folgen. Und alle Infos und Links zu Water, ganz klar, findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Bis nächsten Sonntag. Ich freue mich auf dich.